Mir ging es wie dem Tom, der hat vorhin erzählt, dass es bei ihm mal plötzlich so einen Lichtblitz gegeben hat. Ich bin auch letztens zum Briefkasten gegangen und habe gedacht, oh, diese Post magst du überhaupt nicht, die da dort so entgegenkommt. War auch eine erschreckend klare Aufnahme da drin. Es gab keine Diskussionen. Erwischt. Erwischt zu werden, ist für uns eigentlich nicht schön. Erwischt, das gab es ja manchmal in den letzten Jahren, erwischt beim Abgasvertuschen. Höchst peinlich, wirtschaftlich schwer gefährlich für einen Automobilkonzern. Erwischt vor einigen Jahren beim Steuerbetrug im großen Stil und ein bayerischer Wurstfabrikant und Fußballmanager musste in den Knast. Wir Deutschen sagen, man darf alles tun, aber man darf sich nicht erwischen lassen. Ich denke, die Bibel sieht das anders. Sie sagt, man darf nicht alles tun, aber man darf sich erwischen lassen, jedenfalls wenn Jesus dabei ist. Und um so eine Geschichte geht es heute, Johannes 8. Eine delikate Geschichte. Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte. Und sie sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen. Die Ältesten zuerst und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Was für eine Geschichte. Im Tempel war schon am frühen Morgen allerhand los. Der Morgengottesdienst war außerordentlich gut besucht. Kein Wunder predigte doch wieder dieser großartige Rabbi Jesus, von dem gesagt wurde, er predigt mit Durchschlagskraft, mit Vollmacht. Wenn er lehrt, dann bewegt sich etwas. Vor allen Dingen die Herzen der Leute werden bewegt, da werden die Kaputten in ihrer Seele gesund, Sünden werden vergeben, Krankheiten verschwinden und Dämonen nehmen Reißaus. Und plötzlich, Jesus ist mitten in dieser Lehrstunde, geht die Tür auf. Man muss sich das jetzt mal vorstellen. Hinten gehen die Türen auf und dann drängt so eine Schar hochrangiger geistlicher Herren in den Gottesdienstsaal. Und sie zerren eine Frau hinter sich her, auf die sich sofort alle Scheinwerfer richten, hätte es die damals schon gegeben. Spot on. Da, die haben wir ertappt, wie sie mit einem anderen Mann im Bett lag. Und ich kann mir vorstellen, wie das Blut, das den Leuten bis jetzt feurig in den Adern floss, weil Jesus sie mit seinem Feuer entzündet hatte, wie dieses Blut mit einem Mal gefror. Ein Klimawechsel, gegen den ein Kälteeinbruch im Hochsommer nichts ist. Plötzlich Kühlschrankatmosphäre. Kein Wunder. Eben noch laue Sommerluft und jetzt ein eiskalter Hauch. Ich würde gern mit euch heute mal gucken, was diesen Klimawandel verursacht hat. Und ich würde gerne schauen, wie Jesus uns in diesem Text begegnet und dann wollen wir zum Schluss gucken, was das mit der Frau macht, die dort in den Mittelpunkt gerückt wird. Ein erstes. Wie ein Klima, eine Atmosphäre der Ungnade und der Kälte entsteht. Also es geht jetzt so ein bisschen auch um dieses große Thema, was da Markus vorhin vorgestellt hat. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ach, dort hinten. Genau. Wunderbar, danke. Genau. Also was da unten drunter liegt, eine Kultur, eine der Offenheit entwickeln. Hier ist es ein ganz anderes Klima der Ungnade und der Kälte und der Ablehnung, was plötzlich entsteht. Drei Punkte sind mir aufgefallen, die ich gern mit euch ansehen möchte. Ein erstes, was hier im Bibeltext ja ziemlich oben drauf liegt, das Bloßstellen und in die Mitte zerren. Zunächst müssen wir ja mal feststellen, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten in der Sache ja gar nicht falsch lagen. Die Bibel bezeichnet Ehebruch als Sünde. Im Alten Testament wie im Neuen Testament. Und so bewegen sie sich auf dem Boden des Gesetzes. Das Gesetz im Alten Testament schrieb selbst ja ziemlich krass die Todesstrafe vor. 3. Mose 20, Vers 10 kann man das nachlesen. Und Jesus tut im Fortgang des Geschehens ja auch nichts, was sich anhört wie, naja, hört doch auf, das als Sünde zu bezeichnen, ist doch ein gesellschaftlicher Trend, kann man doch heute nicht mehr so sagen, dass das Sünde sei. Das macht Jesus nicht. Und es war auch nicht das Problem der Pharisäer, dass sie Sünde auch Sünde nannten. Ihr erstes Problem war, wie sie mit Menschen umgehen, die gesündigt haben. Also, wenn man den Text so liest, wird ja sehr deutlich, dass sie die Frau in die Mitte gezerrt haben. Alle Augen sind auf sie gerichtet und alle pharisäischen Zeigefinger sind auf sie hin ausgestreckt. Und hier begegnet uns, denke ich, eine erste Wahrheit. Sobald wir einen Sünder ins Scheinwerferlicht zerren, erzeugen wir ein eiskaltes Klima der Ablehnung. Ich glaube, die ganze Geschichte hätte einen anderen Verlauf genommen, wenn die Pharisäer am Rande des Gottesdienstes zusammen mit der Frau zu Jesus gekommen wären und gesagt hätten, Herr, wir haben hier ein Thema, was würdest du denn sagen? Und wie kann diese Frau zurechtkommen? Aber sie stellen diese Frau bloß und sie helfen eigentlich nicht zurecht. Bloßstellen ist übrigens nie unsere Aufgabe als Christen. Bloßstellen macht das Klima zum Eisschrank. Auch dann nicht bloßstellen, wenn wir offensichtlich Sünde im Leben des anderen entdecken. Und schon im Alten Testament macht Gott das deutlich, als Gott gibt so eine schöne Geschichte, wo Gott den Propheten Nathan zu David schickte. Und dann erzählt der Nathan dem David erstmal, als der mit diese Geschichte mit der Bathseba hatte, dann erzählte der Nathan dem David erstmal ein Gleichnis. Und Nathan hält dem David sozusagen die Wahrheit wie einen Mantel hin und David kann reinschlüpfen. Wo immer wir dem anderen die Wahrheit wie einen nassen Waschlappen um die Ohren knallen, wo immer wir jemanden ins Licht zerren, verhärten wir und helfen nicht zurecht. Das ist das Erste, was auffällt. Der Apostel Paulus schreibt in Galater 6, liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Also das Erste, nicht der Sünder gehört ins Rampenlicht, sondern Jesus, der alle Sünde vergibt. Das Zweite, was fällt noch auf? Den Pharisäern ging es ja eigentlich gar nicht so richtig um das Zurechtkommen der Frau. Ihre Motivation schildert uns Johannes so. Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Also die Pharisäer wollen Jesus eine Falle stellen. Die Frau ist eigentlich nur Mittel zum Zweck für sie. Und Jesus, der die Herzen sieht und kennt, der sieht das sehr genau. Und die Frage ist ja auch für uns, was bezwecken manchmal wir Menschen damit, wenn wir etwas beim anderen ans Licht bringen? Nun, manchmal wollen wir damit, ich habe mal hier so ein paar Stichworte draufgeschrieben, eine eigene moralische Überlegenheit beweisen. Denn es ist so typisch menschlich. Auf dem dunklen Versagen des anderen geht dann der helle Stern unseres eigenen Lebens umso gleißender auf, oder? Die dunkle Folie, die der andere bildet, die hilft uns heller zu strahlen. Oder manchmal wollen wir auch aus Angst heraus ein Exempel statuieren, Angst, dass die Grenzen verschwimmen. Und ich denke, in unserer Zeit verschwimmen ja ganz viele Grenzen. Wir erleben es ja an vielen, vielen Stellen, wie Grenzen nicht mehr die Grenzen zumindest von früher sind und auch nicht mehr die Grenzen der Bibel. Und dann ist die Angst ja nicht ganz unberechtigt. Wir sagen auch, je weniger Strafen eine Gesellschaft zum Beispiel ausspricht, desto mehr scheint die Gesetzlosigkeit überhand zu nehmen. Aber Angst ist im Reich Gottes ein schlechter Ratgeber. Übrigens, genau das war das Problem der Pharisäer. Ich werde dann mal noch ein paar Sätze zu den Pharisäern sagen, aber die Pharisäer waren ja zunächst ich sage es mal an dieser Stelle gleich, die Pharisäer kommen ja bei uns schlecht weg. Also wenn wir über Pharisäer reden, dann sagen wir immer, naja, das waren so die Gesetzlichen von damals. Aber zunächst müssen wir wissen, dass die Pharisäer ungefähr 200 vor Christus entstanden, eine Gegenbewegung waren zum sogenannten Hellenismus. Der war so ungefähr 100 Jahre früher noch, 300 vor Christus, entstand eine große Bewegung im griechisch-römischen Sprachraum und darüber hinaus sogar der Liberalisierung, so würden wir es heute sagen. Und die Pharisäer waren so eine Gegenbewegung, die gesagt haben, als jüdisches Volk, als Volk Gottes dürfen wir uns dem nicht anpassen. Das war so, wir würden heute vielleicht auch sagen, eine Erweckungsbewegung, eine Heiligungsbewegung, die ganz, ganz stark so wieder im Sinn hatte, wir wollen zurück zum Wort Gottes. Und die nahmen also das Wort Gottes sehr genau. Und sie sagten zum Beispiel, das Wort Gottes ist wie ein wunderbarer Garten und der muss geschützt werden. Deswegen müssen wir einen Zaun drum bauen. Und dann bauten sie Zäune drum, nämlich Gesetze drum. Und wollten damit verhindern, dass der Garten Gottes, das Gebot Gottes, zertrampelt wird. Also, zum Beispiel aus Angst, dass ein Schneider das Sabbatgebot übertreten könnte, dass er eigentlich alle Arbeit am Sabbat untersagte, sagten dann die Pharisäer, naja, es ist besser, dass ein Schneider sich am Freitagabend gar nicht mehr eine Nadel in den Saum seines Gewandes steckt, weil es könnte sein, dass er am Samstag diese Nadel rauszieht und damit einen Stich macht und das heißt Arbeit. Und deswegen noch ein Zaun herum und noch ein Zaun. Und so kam Zaun um Zaun. Ihr eigentliches Ziel aber war, wir wollen Gott in seinem Gebot ernst nehmen. Und zunächst mal war das ein ganz, ganz gutes Ansinnen, aber ihre Angst führte zu vielen, vielen Zusatzgeboten, die am Ende dem Einzelnen nicht mehr halfen, Gott gehorsam zu sein, sondern die ihn versklavten und die Dinge ins Absurde führten. Also Angst, aus Angst ein Exempel statuieren, aus Angst, dass das Gebot Gottes verschwimmt. Und ich glaube, auch das gibt es ja heute manchmal bei uns. Und dann stelle ich noch was fest. Manchmal wollen wir bei anderen etwas bekämpfen, von dem wir spüren, dass es auch in uns selbst steckt. Kennt ihr das? Wir merken, da rumoren auch in unserem eigenen Leben manche Dinge im Keller ganz tief im Keller irgendwo herum. Und sie kommen manchmal raus, oder sie wollen manchmal rauskommen. Aber das möchten wir nicht. Und manchmal kann man beobachten, dass jemand besonders hart gegen etwas ankämpft, womit er im eigenen Leben nur schwer fertig wird. Eine falsche Motivation in Herzenshaltung bei den Ältesten, bei den Pharisäern. Und nun kommt noch was dazu. Ein drittes, das Messen mit zweierlei Maß. Es ist ja auffallend, die Frau wird in den Tempel gezerrt. Aber man fragt sich ja, hat sie allein Ehebruch begangen? Gäbe es da nicht noch jemanden, der mit dazugehörte? Wo ist denn der Mann? Also, das ist schon merkwürdig. Das Messen mit zweierlei Maß. Und auch das, denke ich, kennen wir. In der Gefahr stehen wir, denke ich, heute genauso, dass wir mitunter bei uns oder unseresgleichen oder bei unseren Freunden oder manchmal auch bei der eigenen Familie mit einem anderen Maß messen, als wir es bei anderen tun. Messen mit zweierlei Maß. All das trägt dazu bei, dass ein Klima entsteht, wo Menschen nicht gerne sein mögen. Mögt ihr gerne irgendwo sein, wo ihr in die Mitte gezerrt werdet? Wegen was auch immer. Schauen wir uns an, wie Jesus handelt. Und ich finde es so spannend, ich bin in den letzten Jahren mal so ganz viele neutestamentliche Geschichten durchgegangen und mich hat tief berührt, wie Jesus sich immer wieder Menschen zuwendet und auch hier, wie Jesus handelt, wie Jesus ein Klima der Gnade schafft. Also zunächst fällt dir auf, dass Jesus nicht bagatellisiert. Ich habe vorhin mal gesagt, dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten, in den er reinschlüpfen kann. Jesus macht das offensichtlich. Wir haben ja heute manchmal das Problem, dass wir von einem Extrem ins andere fallen. Entweder wir schreiben Barmherzigkeit mit großen Lettern an unser Christsein, dann geht das manchmal auf Kosten der Wahrheit. Wir getrauen uns nicht mehr, Sünde auch als Sünde zu bezeichnen und wir relativieren und bagatellisieren. Oder aber wir fallen ins andere Extrem und wir schreiben mit großen Lettern Wahrheit an unsere Fassade und klatschen sie dem anderen um die Ohren. So dass er verletzt und vielleicht auch erzürnt davon stürmt. Ich finde es faszinierend, wie Johannes Jesus beschreibt. Da heißt es ganz am Anfang, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Ich finde das absolut genial, das, was wir Menschen manchmal so schwer nur zusammenkriegen. Jesus war voller Gnade und voller Wahrheit. Also zunächst mal, Jesus bagatellisiert nicht, weil er merkt, das, was in unserem Leben an Zielverfehlung, an Schuld ist, das macht uns kaputt. Und Jesus lässt uns nicht, ohne uns anzusprechen, in unser Unheil laufen. Ich habe mich daran erinnert, als wir vor Jahren noch in Limbach wohnten, hatten unsere Nachbarn ein kleines Mädchen. Und irgendwann häkelte ich unsere Hecke und war gerade dabei, irgendwelches Unkraut rauszureißen und an der Straßenkante. Und ich sah, wie das Nachbarsmädchen gelaufen kam und auf die Straße laufen wollte. Und ich sah aber auch ein Auto von fern. Ganz alltägliche Situation. Ich habe, so schnell ich halt mit in meinem Alter konnte, dann versucht, dort aufzuspringen und habe sie gerade noch gepackt, sodass sie nicht auf die Straße laufen konnte. Und ich habe dann hinterher so gedacht, ja, ich war dort an dieser Stelle vielleicht sogar ein bisschen hart. weil ich sie hart gepackt habe. Also ich habe dort nicht zart zugegriffen, sondern einfach versucht habe, sie aus der Gefahr zu entfernen. Aber einen Menschen laufen zu lassen, ins Unglück laufen zu lassen, das ist keine Barmherzigkeit, sondern das ist Lieblosigkeit. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Dem anderen die Wahrheit zuzumuten, kann durchaus ein Akt der Liebe sein. Aber die Frage ist, in welcher Haltung und in welcher Art tun wir das? Jesus suchte auch hier nicht nach mildernden Umständen und er nimmt uns auch die Verantwortung für unser Handeln nicht ab. Er sagt nicht, ich billige dein Handeln, du hattest eine schwere Kindheit und deswegen, ne? Jesus bagatellisiert nicht, aber er gibt Raum, ganz viel Raum zur Umkehr, ohne Druck. Ich bin fasziniert von Jesus, wie er in Klarheit und Barmherzigkeit ein Schutzschild aufrichtet vor oder für diese Frau, vor dem, was an Verurteilung über sie kommt. Er selbst stellt sich schützend vor sie und später wird klar, er zieht die Todesstrafe auf sich, die ihr eigentlich zuteil werden sollte, als Jesus am Kreuz stirbt. Weiter. Jesus verweist uns zurück auf uns selbst und unsere eigene Vergebungsbedürftigkeit. Also die Luft knistert förmlich vor Spannung. Wie wird Jesus reagieren? Wird die Falle zuschnappen? Also die Leute wollten ihm ja, die Pharisäer wollten ihm ja eine Falle stellen. Wird er jetzt sagen, steinigt sie nicht, dann hat er damit das Gesetz gebrochen. Denn Mose sagt es im Gesetz. Befiehlt er die Steinigung, dann klebt auch an seinen Händen Blut. Was für ein teuflischer Schachzug. Und Jesus sagt nichts. Er bückt sich auf die Erde und er beginnt in den Staub zu schreiben. Für uns eine merkwürdige Geste. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal auch schon über diese Stelle gewundert habt. Nicht so für Pharisäer und für Schriftgelehrte. Und jetzt müssen wir nochmal ein bisschen zurückgucken. Auch viele Begebenheiten des Neuen Testamentes erklären sich ja, wenn wir den jüdischen Hintergrund uns mal angucken. Ein guter Schriftgelehrter des Alten Testamentes oder ein Schriftgelehrter zu damaliger Zeit war ein Schriftgelehrter des Alten Testamentes, der kannte das Alte Testament auswendig, nahezu auswendig. Und es war unter Rabbis üblich, dass ein Rabbi das Wissen seiner Schüler prüfte. Er fragte zum Beispiel, was sind die Wehrufe im Buch Habakuk? Zähle sie mir rückwärts auf. Ja, also wir hätten schon vorwärts ein Problem wahrscheinlich, ne? Der Text war in Kopf und Herz so fest verankert bei den Rabbis, denn sie kannten die Schrift nahezu auswendig. Und so stellte der Rabbi dann schwerere Fragen in einem jüdischen Lehrgespräch. Etwa die Frage zu einer bestimmten Schriftstelle und er meinte damit gar nicht den Vers, den er nannte, sondern den Vers danach oder den Vers davor. Und da der Schüler die Schrift kannte, wusste er, ah, der Rabbi meint den Vers davor oder den Vers danach, also antwortete er auch nicht mit dem Vers, der gemeint war, sondern mit dem Vers davor oder danach. Und die beiden konnten ein ganzes Gespräch über eine Schriftstelle führen, ohne jemals die Verse zu nennen, die gemeint waren. Das ist wie Bibel-Kung-Fu. Und genau das scheint hier zu passieren. Als Jesus auf dem Boden kniet und in den Staub schreibt, und wir wissen nicht, was das war, beginnen die Rädchen der Schriftgelehrten zu arbeiten. Da dreht sich was. Aha, Jeremia 17. Eine Erinnerung an diese Stelle, wo steht, die Abtrünnigen müssen auf die Erde geschrieben werden. Und interessant ist, jetzt wieder rabbinisches Denken. Kurz vorher steht, und das musste bei einem Schriftgelehrten sofort klar sein, Zitat, nichts ist so hintergründig wie das menschliche Herz. Ich, der Herr, sehe bis auf seinen Grund. Ich kenne die geheimsten Wünsche der Menschen. Das ist schon spannend, oder? Jesus schreibt in den Sand und er hält ihnen damit den Spiegel vor und er fragt sie, was lebt in deinem Herzen? Was lebt in deinem eigenen Herzen? Auch Härte, auch Trotz, auch Stolz, auch ein inneres Überlegenheitsgefühl und auch Ehebruch in Gedanken ist übrigens Sünde. Was lebt in deinem Herzen? Und ich finde es spannend, wie Jesus das macht. Er schreibt es auf die Erde und er hält ihnen damit den Spiegel vor. Guck dein eigenes Herz an. Ihr Lieben, eine Atmosphäre der Gnade entsteht, eine Atmosphäre der Annahme entsteht, wo wir eine Ahnung davon bekommen, dass genau das, was ich am anderen feststelle, auch in mir selber steckt. Und es vielleicht ganz viel Gnade Gottes ist, dass es bei mir nicht zum Ausbruch gekommen ist. Oder dass ich an einer anderen Stelle aber genauso ein Problem habe. Mein Problem liegt vielleicht nur in einem anderen Bereich. Diese Erkenntnis hilft uns, nach dem ersten Text, den ich schon von Paulus zitiert habe, sanftmütig miteinander umzugehen und liebevoller miteinander umzugehen. So, also, Jesus verweist uns zurück auf uns selbst und unsere eigene Vergebungsbedürftigkeit. Weiter, was macht Jesus noch? Er entlässt in die Freiheit und er kontrolliert nicht. Ist ja interessant, wie er die Frau fragt, wo sind deine Ankläger? Keiner ist mehr da. Plötzlich sind alle weg. Alle haben sich im Lichte dieses Herrn erkennen müssen. Und dann sagt Jesus nichts weiter als, so verdamme ich dich auch nicht. Gehe hin und sündige in Zukunft nicht mehr. Ich habe so gedacht, ich hätte wahrscheinlich mit der Frau noch einen Vorstellungstermin gemacht, in einem halben Jahr oder so. So wie beim Zahnarzt, so ein bisschen. Vertrauen ist gut, aber Kontrolle könnte besser sein. Jesus macht klar, ich habe dich befreit von deiner Sünde. Ich habe dich auf den neuen Weg gestellt. Jetzt vertraue ich dir, dass du dieses Vertrauen nicht missbrauchst. Faszinierend, oder? Wisst ihr, Kontrolle hat ganz viel mit fehlendem Vertrauen zu tun. Ist übrigens bei uns Menschen auch so. Wenn ich viel kontrollieren muss und dem anderen, nachkontrollieren muss, hat er es auch richtig gemacht, dann hat das ganz viel mit fehlendem Vertrauen zu tun. Gott vertraut. Ich finde das faszinierend. Jesus vertraut der Frau. Und für uns, denke ich, ist es genauso eine Herausforderung. Nur dort, wo wir einander auch vertrauen, dass wir den richtigen Weg gehen und dass auch der andere an Jesus gebunden ist und nicht an ein menschliches Gebot zuallererst und schon gar nicht an mich als Mensch. Wo wir Menschen an Jesus binden und darauf vertrauen, dass Jesus mit ihnen zum Ziel kommt, entsteht eine Atmosphäre der Barmherzigkeit und der Gnade. Ich weiß, manchmal ist das schwer auszuhalten und zu gucken, machen es denn die anderen auch wirklich richtig? Und nun, ein letztes. Ich habe gesagt, wir werden uns auch mit der Frau noch mal kurz beschäftigen. als drittes hier, wie die Frau mit dem Gnadenangebot Jesu umgeht. Als Jesus sie am Schluss fragt, hat dich niemand verdammt? Da antwortet sie, niemand, Herr. Und interessant ist auch dort wieder eine Nuance. Was sagt sie? Sie sagt nicht nur niemand, sondern sie spricht Jesus als Herrn an. Niemand, ausdrücklich Herr. Das war damals nicht die Allerweltsanrede, sondern das deutliche Zeichen, dass man sich jemandem unterwirft, wenn man Kyrios sagt, Herr, und sich ihm zur Verfügung stellt. Wenn man anfängt, Jesus Herr zu nennen und ihn Herr sein zu lassen, dann ist das die Lösung für all das, was wir auf dem Kerbholz haben. Indem die Frau Jesus Herr nennt, erkennt sie im Grunde an, dass er ihr Richter sein soll. Herr, ich liefere mich dir ganz aus. Und indem sie ihn Richter sein lässt, erfährt sie ihn als Begnadiger. Das ist das Gewaltige. Indem sie Jesus Herr und Richter sein lässt, erfährt sie ihn als den, der mit ganz, ganz viel Gnade ihr Leben neu macht. Herr, eigentlich geht es darum, im tiefsten Grunde unseres Lebens, wenn wir Christen werden. Ich habe vor Jahren mit einem Menschen zu tun gehabt, der sehr angerührt war vom Evangelium, der Wunder Gottes erlebt hat, der erlebt hat, wie Jesus sein Leben ein ganzes Stück erneuert hat und er Vergebung auch erfahren hat. Der war sehr im alten DDR-System verstrickt und hat Vergebung erfahren. Und dann saß ich mit ihm in der Seelsorge zusammen und nachdem die ganze Last auch, die so auf seinem Leben lag, weg war, habe ich gesagt, das ist, weißt du, das ist was ganz Wunderbares, was du jetzt erlebt hast. Aber eigentlich fehlt noch ein Schritt und ich würde dir gerne mal sagen, Jesus ist gerne da für die Last unserer Vergangenheit, für den ganzen Müll unseres Lebens und den hast du jetzt abgegeben. Ein riesengroßes Geschenk. Weißt du, Jesus möchte jetzt aber auch gern dein Herr sein. Und an der Stelle sagte er, so weit bin ich noch nicht, das möchte ich nicht. Leider ging die Entwicklung mit ihm dann wieder ganz tief bergab. Aber diese Frau hier, sie nennt Jesus Herr. Und das macht deutlich, in ihrem Leben gab es einen Herrschaftswechsel. Nein, sie wird da nicht perfekt gewesen sein von diesem Zeitpunkt an. Genauso wenig wie wir perfekt sind, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Jesus Herr sein lassen. Um ein Perfektsein geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, ihn Herr sein zu lassen. Und Jesus sagt, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus verdammt nicht. Übrigens, das kleine Wörtchen Ich hier fällt auf. Im Griechischen ist das, steht das ganz vorn dran und es ist richtig betont. Ich verdamme dich auch nicht, wenn dich alle anderen verdammen. Ich verdamme dich nicht. Jesus ist der Herr. Oder andersrum, hat mich an die Bergpredigt erinnert, wo es immer wieder heißt, im Gesetz des Mose steht geschrieben, ich aber sage euch. Da haben wir das ganz, ganz parallel. Jesus ist der Herr auch über die Auslegung des Alten Testaments. Und was er hier und an vielen anderen Stellen macht, ist eben Folgendes. Er bestätigt die Grundsätze des Alten Testamentes. Er hebt das nicht auf. Aber er ändert die Strafe. Sündige ab jetzt nicht mehr. Das heißt, hör jetzt auf, mit dem Mann zu schlafen, der nicht zu dir gehört. Das war bei Mose falsch und das bleibt auch in Zukunft falsch. Es wird dich kaputt machen. Tu es nicht wieder und leb ab jetzt anders. Aber was ist mit der Todesstrafe? Nun, sie wird tatsächlich ausgeführt, aber nicht mehr an der Frau, sondern an Jesus. Jesus lässt sich an ihrer und an unserer Stelle töten. Jesus stirbt am Kreuz für die Frau und für mich und für jeden von uns, für all unser Versagen. Egal, wie es aussieht und egal, auf welchem Lebensgebiet. Jesus nimmt die Strafe auf sich. Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Für alle bewusste Schuld, für alles zu kurz kommen. Und vielleicht auch manchmal für alle Versäumnisse, wo man hinterher sagt, ach, hättest du drauf Obacht geben können. Wir Menschen werden schuldig. Ja, aber wisst ihr, das ist nicht das Letzte, sondern das Letzte ist, geh, ich verdamme dich nicht, sündige hinfort nicht mehr. Du gehörst zu mir. Du bist mein und ich bin dein. Und deswegen, Jesus beurteilt uns nie nach unserer Vergangenheit, sondern er sieht immer in uns eine neue Zukunft. Und ich finde das genial. Und ich wünsche es uns, dass wir so Jesus erleben. Wenn wir so Jesus erleben, dann prägt das auch unsere Atmosphäre. Dann wird unsere Atmosphäre von Liebe und von Annahme geprägt sein. Gottes Gnade genügt. Das dürfen wir wissen. Amen. Lieber Herr, und so sind wir jetzt vor dir und du kennst unsere Herzen und du siehst uns. Herr, ich danke dir, dass du uns dieses wunderbare Bild hier malst, gar nicht so sehr von dieser Frau, sondern von dir, von dem, der begnadigt, von dem, der uns die Wahrheit zumutet, von dem, der aber dann die Strafe auf sich nimmt, auf dass wir Frieden haben. Und der uns in seinen Wunden, in deinen Wunden, Herr, Heil schenkt. Herr, ich danke dir für dieses große und wunderbare Geschenk. Herr, und so dürfen wir Menschen sein, die immer wieder neu selbst aus der Gnade leben. Und ich bete darum, Herr, dass du uns diese Haltung schenkst, dass du das Klima unter uns als deinen Kindern mit dieser Gnade durchdringst. Herr, dass niemand Angst haben muss, wegen seiner Sünde abgelehnt zu werden, sondern dass jeder, Herr, neu berührt wird von deiner großen Gnade und in dein Licht tritt, und Schuld vergeben wird und Reinigung passiert, neue Orientierung passiert. Herr, ich bete darum, dass wir ein Klima der Annahme leben können, weil du uns angenommen hast. Herr, wir ehren dich als den, der sich hat richten lassen, damit wir gerettet werden. Und ich danke dir, Herr, dass du dich vor jeden stellst, der heute sich dir anvertraut und dich sein Richter und Retter sein lässt. Danke, dass der niemals mehr ins Gericht kommt. Wir ehren dich, Herr, und loben deinen Namen. Du bist gut, du bist wahrhaftig, du bist heilig. Und du bist unwahrscheinlich barmherzig. Ehre sei dir darüber.